SRF 1.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Sparen dank Strom aus dem Ausland. Die Stadt Winterthur lässt seinen Strom neu über einen deutschen Anbieter einkaufen. Ein Theater, das alle glücklich macht. Die Zürcher Mählibühne verzaubert mit dem Aladdin und der Wunderlampe. Und die Universität Zürich in Krise. Der Präsident der Aufsichtskommission vom Zürcher Kantonsrat, Hans-Peter Portmann, ist unser Wochengast. Ein Blick aufs Wetter morgen. Es bleibt häufig bewölkt, am Nachmittag kann es auch sonnige Abschnitte geben, aber es bleibt frisch mit maximal 7 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Die Stadt Winterthur will beim Strom sparen und verschafft sich über ein deutsches Unternehmen den Zugang zum europäischen Strommarkt. Der zuständige Stadtrat Matthias Gfeller hat einen entsprechenden Bericht vor NZZ am Sonntag auf Anfrage bestätigt. Der deutsche Anbieter Trianel soll ab Januar für Winterthur den Strom möglichst günstig einkaufen, egal ob der dann aus der Schweiz oder sonst wo aus Europa stammt.
Marktöffnung soll eine Chance sein und die muss man mal nutzen, da müssen alle neue Erfahrungen sammeln.
Bis jetzt hat die Stadt den fremden Strom amix von Axpo und vom Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich bezogen. Wie viel Geld man zu Winterthur dank der neuen Zusammenarbeit mit Trianel kann einsparen, hätte Matthias Gfeller nicht abschätzen. Der deutsche Stromanbieter Trianel wirbt aber damit, dass seine Kunden im Schnitt den Strom 10% günstiger einkaufen konnten. Schaffhauser Finanzdirektorin Rosmarie Wittmer-Giesel warnt vor einem Ja zur Familieninitiative von ihrer eigenen Partei, der SVP. Die Regierungsrätin glaubt, dass die Steuern Schaffhausen um rund 5% rauf müssten. Das hat sie gegenüber der Sonntagszeitung gesagt. Oder man müsste die Steuerausfälle mit weiteren Sparmassnahmen kompensieren. Als mögliches Beispiel nennt Schaffhauser Finanzdirektorin, dass der Kanton die allgemeinen Kinderabzüge kürzen könnte. Das würde dann aber wieder allen Familien schaden. Vor einer Woche hat schon die Zürcher Finanzdirektorin Ursula Gut vor Steuererhöhungen gewarnt, sollte die Familieninitiative in 2 Wochen an Urne angenommen werden. Der FC Zürich muss 315'000 Franken Schadenersatz zahlen, weil er im Jahr 2002 einen Spieler zu Unrecht fristlos entlassen hat. Konkret geht es um den Nigerianer Lucky Isibor, der damals vom FC Zürich verpflichtet worden ist. Bei den medizinischen Tests ist aber herausgekommen, dass der Spieler HIV-positiv ist. Der FCZ hat wollen, dass er das der Mannschaft sagt, wo er sich aber geweigert hat, hat der Club den damals 25-Jährigen fristlos entlassen. Die Kündigung war aber nicht rechtmässig, ist das Zürcher Obergericht zum Schluss gekommen. Wie die NZZ am Sonntag schreibt, muss der FC Zürich darum 315'000 Franken Schadenersatz zahlen. Das Geld kommen den Hinterbliebenen über. Der Spieler ist nämlich vor einem Jahr gestorben. Die Frauen vom FC Zürich haben das Hinspiel im Champions League Achtelfinale gegen Barcelona klar verloren. Mit 0-3. Das erste Goal für die Katalaninnen ist schon in der ersten Minute gefallen und auch sonst war Barcelona den Zürcherinnen klar überlegen gewesen. Die einzige Torchance haben die FCZ-Frauen in der 29. Minute mit einem Pfostenschuss gehabt. Die Chancen für die Zürcherinnen, um noch weiterzukommen, sind jetzt nur noch klein. Sie müssten im Rückspiel am nächsten Mittwoch im letzten Grund auch mindestens mit 3-Goal-Unterschied gewinnen. Kaum findet man die ersten Weihnachtsgutzli im Laden, kommen auch wieder die Kindermärchen ins Theater. Der Auftakt dieser Saison hat die Zürcher Märchenbühne im Theater am Hechtplatz gemacht. Dort hat der Erich Fox Stück «Aladdin und die Wunderlampe» auf Schweizerdeutsch übersetzt und inszeniert. Ein Märchen, das die Kinder am Anfang ein bisschen unheimlich finden. Gorilla Fankhauser war an der Premiere dabei.
Der Vorhang ist zwar noch zu, aber ein Mädchen rutscht schon mal ganz näher zu seiner Mami, weil es kennt Geschichte und es weiss, wer da ein bisschen unheimlich könnte sein.
Der Geist aus der Lampe.
Das Mädchen hat eben scheint mal eine ziemlich gefürchige Version von Aladdin gehört, erklärt seine Mutter.
Ja, wir haben so eine alte Aladdin und die Wunderlampe daheim, so eine brutale Geschichte. Als Kassette mit dem Kopf ab und Zeug oder so. Ich habe die Kassette dann eliminiert. Aber ich glaube, die Version hier ist anders.
Die Version im Hechtplatztheater, die ist definitiv anders und ganz ohne Kopf ab und so. Anfangen tut das Märchen auf dem Basar. Da macht der Safi schön brav seine Märzstände parat, während der Aladdin ganz anders im Kopf hat.
Am
vom Sultan seine Tochter, Prinzessin Badrulbudur, zieht durch die Stadt ins sultanliche Badhaus.
Ja und?
Ja, heute will ich die Sultaninen endlich einmal sehen.
Spinnst? Das ist doch total verboten.
Ja und?
Der Aladdin, der will die Sultanstochter dann nicht nur sehen, er will sie auch gerade heiraten. Schön blöd, dass er mausarm ist und darum beim Sultan nicht als Schwiegersohn in Frage kommt.
Tag miteinander.
Der Sultan aber, der hier einfach Tag miteinander sagt, der kommt vom Publikum einen Szenenapplaus über, weil er ein grossartiges Kostüm aus rosaroter und hellblauer Seide anhat. In dem sieht er aus wie ein riesengroßes Meringue. Der Turban auf dem Kopf, der wäre dann noch quasi die Schlagrahmhaube. Und der Aladdin, der kommt nach einem Abstecher in eine unheimliche Höhle, die berühmte Wunderlampen über. Da wird es dann gleich noch ein bisschen unheimlich. Aber nur bis der Djinn, der Geist, draussen ist und die Kinder können sicher sein, dass der lustige Kerl mit dem Hortschubel auf dem Kopf völlig harmlos ist. Und dann ist sowieso schon Pause und es gibt wie immer Weckli mit Schokostängeln drin und begeisterte Stimmen.
Ich freue mich immer, wenn ich wieder schauen kann. Ich glaube, es ist einfach das ganze Kostüm, Maske, das ganze Drumherum und da bin ich wieder klein. Das finde ich super.
Und was finden die, die wirklich noch klein sind?
Ja, ich finde es noch gut, der Sultan ist lustig.
Ich finde es lustig, wie sie die goldene Schale rausgezaubert haben. Und dann mit dem Ding, der König einfach so komisch rumlaufen.
Bei der Zürcher Merli-Bühne werden von 4 bis 94 alle glücklich. Und der Schriftsteller, der Charles Lewinsky, der mit seiner Enkelin im Publikum sitzt, hat eine schöne Erklärung dafür.
Wenn es einfach mit so viel Liebe gemacht ist, und immer so auf 3 Ebenen. Es hat immer etwas für die ganz Kleinen und etwas ein bisschen für die Grösseren. Und dann ein paar Pointe, die nur die Erwachsenen verstehen. Es ist sehr geschickt gemacht.
Geschickt gemacht sind auch das ganze Timing und Spannungsbögen. Die Kinder werden nicht einfach überflutet mit Eindrücken und Bildern. Es geht manchmal ganz schön langsam und gemütlich. Und nach der Pause braucht es dann nur noch eine gute halbe Stunde, bis der böse Zauberer auf den höchsten Berg verbannt ist und alle anderen glücklich und zufrieden sind.
Cordelia Fankhauser. Der Aladdin und die Wunderlampe vor der Zürcher Mählibühne kann man noch bis Anfangsjahr sehen im Theater am Hechtplatz in Zürich. Regionaljournal Wochengast. Heute ist es der Zürcher FDP-Kantonsrat Hans-Peter Portmann. Als Präsident der Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit hat er ein besonderes Auge auch auf die Universität Zürich. In den letzten Tagen ist es wegen der Affäre Mörgerli an der Uni drunter und drüber gegangen. Zuerst die Entlassung von einer Professorin, dann die grosse Protestwelle und am Mittwoch der Rücktritt vom Unirektor Andreas Fischer. Der Hans-Peter Portmann ist jetzt bei mir im Studio. Herr Portmann, wie fest hat Sie die Dynamik überrascht, die die ganze Affäre rund ums Medizinhistorische Institut der Uni Zürich in den letzten Tagen jetzt bekommen hat?
Also die Universität ist eines von 4 Instituten, die wir oberbeaufsichtigen tun. Und es ist ein gewaltig grosses Institut mit gegen 6'000 Festangestellten, über 4'000 Dozierenden. Und von dem her hat das jetzt schon doch überrascht, weil es gibt immer wieder Konflikte, auch Arbeitskonflikte. Und natürlich ist auch der eine oder andere ist auch immer ein bisschen prominenter, kommt vielleicht auch einmal an die Öffentlichkeit. Aber dass jetzt das ganze Setting Dimensionen annimmt, da sind wir selber auch ein bisschen, ich würde jetzt nicht gerade sagen, überrollt worden, aber so haben wir es jetzt doch noch nie erlebt.
Und wie erklären Sie sich, dass es überhaupt so eine Dynamik hätte können annehmen? Sie haben ja selber gesagt, es hätte auch schon andere prominente Fälle gegeben.
Denke mir, dass halt sehr viel Komplexität da zusammenhängen tut. Sprich, es geht nicht nur um ein Thema, es geht nicht nur ums arbeitsrechtliche Thema, sondern sehr viele andere Themen haben sich da mitverflochten und sind aufgekommen. Und dann hat es jetzt plötzlich daraus auch noch andere arbeitsrechtliche Konflikte gegeben. Und dann ist natürlich das Ganze wie ein kleiner Flächenbrand jetzt entartet.
Aber was ist denn schiefgelaufen, dass jetzt eben so viele Komponenten haben können zu einem eigentlich einfachen Arbeitskonflikt dazukommen?
Also genau diese Frage vom Schieflauf ist genau eine Frage, die eine Oberaufsicht anschauen tut. Und da sind wir ja ein bisschen auch rückblickend. Von dem her kann ich Ihnen da keine Antwort geben. Weil wenn ich Ihnen würde sagen, was schiefgelaufen ist, also, weiss ich so etwas gar nicht, bevor wir wirklich von einer Untersuchung auch alle Fakten hätten. Und all unsere Schlüsse daraus können ziehen. Und B, hätte ich jetzt schon eine gewisse Meinung, dann wäre ich vorgefasst und wäre nachher auch nicht mehr unbefangen und neutral. Allenfalls bei den weiteren Schritten, die die Untersuchungskommission wird einleiten wird.
Ihr Sonntagspress hat man zum Beispiel jetzt können lesen, gerade heute, dass die Universität unter Druck gekommen ist, weil das Obergericht entschieden hat, dass der SVP-Nationalrat Christoph Mörgerli im Verfahren gegen seine angebliche Widersacherin als Geschädigte zugelassen wird und damit auch Akteneinsicht überkommt. Die Betroffene hat das versucht zu verhindern. Das erweckt zumindest einfach den Eindruck bei denen, die unbeteiligt zuschauen, dass es da Sachen gibt, die man unter den Tisch kehren will. Haben Sie den Eindruck auch?
Also ob da jetzt unter Druck gekommen ist oder nicht unter Druck gekommen ist und ob man etwas hat will unter den Tisch kehren oder nicht hat will kehren, auch das könnte unter Umständen Untersuchungsgegenstand sein. Aber was man klar muss sehen, man hat gerade bei einer öffentlichen Institution, wie das die Universität ist, hat man viel mehr, sei das aus dem kantonalen Personalgesetz heraus, sei das aus anderen Reglementierungen heraus von der Universität und dann eben auch noch aus dem ganzen politischen, aus den ganzen politischen Stufen von der Aufsicht her haben wir viel mehr Möglichkeiten für Beschwerden, für Rekurs. Und das gibt es so in einem Privatunternehmen nicht. Und das macht es natürlich auch zum Beispiel für eine Universitätsleitung wahnsinnig schwierig. Also sie kann nicht einfach nur entscheiden und weiss nachher, der Entscheid ist eigentlich gerade dann vielleicht einmal noch ein Arbeitsgericht, wo allenfalls könnte nicht einmal den Entscheid rückgängig machen, sondern uns verpflichten, für einen Fehlentscheid noch müssen, gewisse Leistungen zu zahlen. Sondern sie hat so eine Universität und so ein Management hat verschiedenste Gremien, die da hinschauen tun und wo eben auch eingreifen können zum Teil. Und von dem her macht es das viel, viel schwerer. Aber ich kann heute nicht beurteilen, ob da ein Druck da war oder keiner da war.
Also die Strukturen sind quasi ein Teil vom Problem. Jetzt, wenn man so einen Fall hat, wäre das auch etwas zu sagen, das müsste man anschauen. Braucht es die komplexen Strukturen von einer öffentlichen Universität?
Das tut man ja sporadisch immer wieder. Wenn man auch eine Gesetzesrevision macht, schaut man wieder hin. Ist das sinnvoll, wie die Strukturen sind? Eins ist klar, halt dort, wo so viele Steuergelder involviert sind. Die Universität hat heute einen Aufwand von 1,4 Milliarden Franken. Der grösste Teil kommt aus der Staatskasse, also von der Bürgerin und vom Bürger. Da braucht es Strukturen und Aufsichten. Da kann man nicht einfach kutschieren in Eigenverantwortung so, wie man will, sondern da braucht es halt Strukturen und andere Wege. Ob die heute so richtig sind oder nicht so richtig sind, die Gesetze sind noch nicht so alt von diesen selbstständigen Institutionen. Und mit all diesen Fällen, die wir bisher schon hatten und die jetzt anstehen, glaube ich, lernt man immer ein bisschen daraus und tut auch im Kleinen da und dort immer wieder ein bisschen Verbesserungen machen, auf allen Stufen, zum Teil auch aufgrund von den Empfehlungen von uns, von der Oberaufsicht.
Hans-Peter Bartmann, wenn Sie sich richtig verstanden haben, sind aber eben die Strukturen auch ein bisschen ein Teil oder könnte eine Begründung sein dafür, dass bis jetzt so viel Intransparenz herrscht, dass man eben, dass sich etwas hätte aufbauen schon im Untergrund brodeln fast bis irgendein Detail, ein einzelner, da jetzt im Fall eine Kündigung, so einen Vulkanausbruch hätte können auslösen. Also ist es gar nicht möglich, um so ein Verfahren ruhiger, transparenter abzuwickeln, weil die Strukturen eben so komplex sind?
Das ist wirklich eine zentrale Frage. Wäre es möglich, das ruhiger, weniger zu machen? Ich stelle immer fest, ich werde ja im Moment überhäuft mit Mails und Anfragen und Telefon, dass die gleichen, die eigentlich sagen, es braucht Transparenz, das sei doch ganz klar, die Transparenz gehöre dazu, wenn es eine öffentliche Institution ist, sind die gleichen, die dann auch sagen, warum ist da so eine Unruhe, warum ist da so ein Durcheinander, in Anführungszeichen. Und das wird natürlich so wahrgenommen, weil ja oft an die Öffentlichkeit immer noch Brocken wirklich übertragen werden. Ich bin mir nicht so sicher, ob das sehr, sehr viel ruhiger könnte ablaufen, weil es ist eine berechtigte Forderung von der Öffentlichkeit, dass eine gewisse Transparenz steht. Die Frage ist, ob wir es dort hinbringen, auch einmal gegenüber der Bevölkerung zu sagen, zuerst müssen intern die Abklärungen geführt sein, zuerst müssen die Gremien können für sich in Ruhe arbeiten, und zwar alle Parteien, sind jetzt die Opfer, die Auslöser, die Beschuldigten, was auch immer, alle müssen das Recht haben, dass sie zuerst all die Wege gehen können und zu ihrem Recht kommen, und dann sollen die absolute Transparenz schaffen. Das wäre vielleicht der richtige Weg, aber ich glaube, das ist ein bisschen ein Wunschdenken in einem Staatswesen, wie wir es haben, und zum Glück, wie wir es haben, nämlich wo man muss können wissen, was die Staatsgremien auch wirklich machen.
Und dann komme ich gleich jetzt nochmal auf das Ereignis von der letzten Woche zurück, wo ja quasi die Universität selber das Credo, den Weg verlassen hat und in die Öffentlichkeit gegangen ist mit dieser Kündigung, obwohl das Verfahren gegen die betroffene Frau noch am Laufen ist von der Staatsanwaltschaft. Also es geht um die stellvertretende Leiterin vom Medizinhistorischen Institut, die jetzt entlassen worden ist, weil sie soll die Indiskretionen mitverantwortet haben, die öffentlich worden sind gegenüber Professor Christoph Mörgerli. Also so hat sogar die Universität selber nicht mitgespielt. Also eben, ich komme nochmal darauf zurück, da muss irgendein Druck rum sein. Wie erklären Sie mir das mit anderen Begründungen?
Gut, auch da, also zuerst muss ich mal wieder sagen, dass arbeitsrechtliche Entscheidungen wie auch nachher arbeitsrechtliche Verfahren liegen nicht in der Kompetenz von der Oberaufsicht. Die Oberaufsicht kann hinschauen, wie ist es zu so einem Fall gekommen, wie sind die Abläufe gewesen. Sie haben jetzt da 2-3 Beispiele genannt, das wird sie sicherlich machen. Das wäre heute, gehe ich jetzt mal davon aus, sie wird entscheiden am nächsten Donnerstag. Das wäre heute verfrüht, zum sagen, ob da jetzt die Richtung, also überlegt gehandelt wurde, ist gerade in dem speziellen Fall, wo sie gesagt haben, oder eben nicht. Aber um das wirklich können zu beurteilen, und da möchte ich manchmal schon ein bisschen aufrufen an alle, wo zu Recht jetzt auch sehr besorgt sind und zum Teil sich da auch in den Fall reingehen und ihre Statements abgeben, um so etwas können beurteilen, braucht man Faktenlage. Und das staune ich dann schon einmal ein bisschen manchmal, ohne dass man überhaupt zum Beispiel jetzt gerade von dieser Strafuntersuchungsbehörde ihren Bericht kennt, dass man da bereits schon hätte können, ein Urteil sich bilden, ob jetzt das rechtens oder nicht rechtens war, das Vorgehen.
Sie haben es gesagt, am Donnerstag entscheidet Ihre Kommission, ob sie aktiv werden will, eine Untersuchung einleiten in diesem Zusammenhang. Jetzt seit über einem Jahr gibt es auch den Konflikt, oder ist der Konflikt öffentlich, sagen wir es so. Eben dort ist ja die Arbeit vom SAP-Nationalrat Christoph Mörgerli als Leiter vom Medizinhistorischen Museum kritisiert worden. Was haben Sie denn alles schon unternommen, seitdem jetzt man gewusst hat, da ist offenbar ein Konflikt rum, jetzt also, von Ihrer Kommission?
Also es ist ja nicht so, dass die Kommission gar nichts gemacht hat. Genau vor einem Jahr, etwa, ein bisschen mehr, sind wir nach dieser Freistellung von Professor Mörgerli ebenfalls vor die Medien getreten, haben auch begründet, warum wir im Moment noch keine formelle Untersuchung einleiten tun. Es hat verschiedenste Aspekte dazu. Ich denke mir auch, dass es halt oft auch für eine oberaufsichtliche Untersuchung von grossem Nutzen ist, wenn man eben auch die Untersuchungsberichte von der unterstellten Gremien hat. Und es ist auch immer dann schwierig, wenn zum Beispiel eine strafrechtliche Untersuchung läuft, weil auch die Ergebnisse hätten wir ja gern. Wir werden das neu beurteilen am kommenden Donnerstag, wie heute der Fall ist, aber es ist nicht so, dass die Kommission über das ganze Jahr einfach nichts gemacht hat, im Gegenteil. Es hat uns mehrmals beschäftigt, der Fall, und auch gewisse Zusammenhänge damit. Und ich werde morgen im Kantonsrat in einer Stellungnahme werde ich Bilanz ziehen, was wir bereits schon jetzt in diesem Jahr gemacht haben. Ich denke mir auch, es soll der Kantonsrat sein, der das als erstes erfährt und das Gesamtbild bekommt. Ich hoffe, dass verstehen Zuhörerinnen und Zuhörer auch, weil wir sind ja auch vom der verlängerten Arm vom Kantonsrat und immer mal als erstes rechenschaftspflichtig.
Aber können Sie sagen, wie häufig dass es quasi diese Krisensitzungen gegeben hat in diesem Zusammenhang jetzt seit dem letzten Jahr? Oder vielleicht, dass Sie sich mit der zuständigen Bildungsdirektorin, der Regina Eppli, getroffen haben? Wie fest hat sie das effektiv jetzt quantitativ beschäftigt?
Es hat uns immer wieder einmal beschäftigt. Es hängen ja auch verschiedene andere Themen, zum Teil auch damit zusammen, wo dort aufgebrochen sind, wo wir allgemein auf die ganze Universität angeschaut haben. Und dass wir uns mit der Frau Eppli und dem Herr Fischer, dem ehemaligen Rektor, mehrmals getroffen haben, ist ja auch kein Geheimnis. Das haben sie als Medien zum Teil, indem sie einfach einmal vor unseren Sitzungszimmer gewartet haben, haben sie das einmal selber auch mitbekommen. Aber auch da möchte ich morgen Rechenschaft ablegen, was wir im letzten Jahr gemacht haben, das im Kantonsrat.
Seit der jüngsten Turbulenzen, also der Kündigung jetzt, schweigt die zuständige Regierungsrätin Regina Eppli nach aussen. Haben Sie persönlich schon mit ihr Kontakt gehabt seit dem letzten Mittwochabend?
Wir haben verschiedenste Institutionen, wo auch Frau Eppli von diesen Räten Präsidentin ist und haben immer wieder mit ihr Kontakt. Und es muss auch möglich sein, dass man miteinander Kontakt hat, ohne dass das eben gerade in der Öffentlichkeit ist. Und wer es ja da verstehen, wenn ich lieber nicht möchte da von den Details reden. Aber es ist klar, wir sind in einem ständigen Kontakt. Das gehört sich auch, weil die Oberaufsicht letztendlich tut die allgemeine Aufsicht. Und das ist Frau Eppli als Regierungsrätin ebenfalls beaufsichtigt im Sinn von, wie sie ihre Aufgabe erfüllen tut, und ob sie eben auch dort sicherstellen tut, dass durch ihre Aufgabenfüllung ein Leistungsauftrag kann eingehalten werden. Und von dem her ist das unsere Aufgabe, dass wir in einem ständigen Kontakt sind mit den Regierungsräten, die jeweils zuständig sind.
Gut, dann frage ich Sie direkt nach Ihrer Meinung. Wäre es nicht eine Aufgabe von der Präsidentin vom Universitätsrat, um in so einer Krise kurz darauf eben vorne anzustehen und aufzuzeigen, wo sie Handlungsbedarf sieht als oberste Führungsperson?
Schauen Sie, ich sehe jetzt das selber als Präsident von der Aufsichtskommission. Glauben Sie mir, es gibt die verschiedensten Meinungen, die finden, man sollte ganz schweigen und gar nichts sagen, bis hin zu, man soll total transparent sein und jeden Auftritt, den ich in den Medien habe, stößt sicher mehrheitlich oft auf Applaus, aber eben nicht nur überall, wo es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, man soll dazu schweigen. Ich persönlich kann dann nur für mich reden und kann nicht für Frau Eppli reden. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt eine ganz klare Abgrenzung. Es wird in der Öffentlichkeit nicht darüber geredet, was kann ein Untersuchungsgegenstand sein kann, wo man dann quasi in seinem Statement bereits schon gewisse Beurteilung vornehmen tut oder eine eigene Einschätzung vornehmen tut. Ich finde, das geht nicht. Da tut man sich selber eigentlich nachher ins Offside stellen. Aber ich persönlich, jetzt ist meine Meinung, ich glaube, die Bevölkerung hat das Anrecht darauf, dass sie sehen, dass ihre gewählte politische Gremien solche Fälle ernst nehmen und dass sie aufzeigen, tun die Gremien auch, dass sie an diesen Fällen dran sind und vielleicht auch da und dort mal sagen, was denn man im Moment gerade macht. Und das ist auch der Grund, warum ich den Medien zur Verfügung stehe. Ich stehe immer noch sehr begrenzt zur Verfügung. Wenn das Frau Eppli bis jetzt nicht gemacht hat, aber sie hat ja gesagt, dass sie morgen am Montag möchte eine Stellungnahme abgeben, dann ist das Ihr Entscheid und dann wird sie ihre Gründe dazu haben.
Sie haben es vorhin schon angetönt, Herr Fortmann, Sie stellen morgen im Zürcher Kantonsrat den Jahresbericht von der Universität vom Jahr 2012 vor. Das ist ein ganz normales, alltägliches Traktandum, was einmal im Jahr kommt das vor. Ich konnte das schon schnell anschauen. Dort halten Ihre Kommission ja fest, dass es an der Uni im letzten Jahr vor allem in Sachen Krisenkommunikation noch viel zu verbessern gäbe. Jetzt ist ja schon fast ein Jahr vergangen. Wie viel bewirkt denn so eine Feststellung von einer Aufsichtskommission, wenn man jetzt offensichtlich Krisenkommunikation immer noch nicht funktioniert?
Wir sind einmal erstaunt, wie viel wir bewirken können. Es gibt manchmal Themen oder sogar Fälle, wo wir merken, dass wenn die Institutionsleitungen Wind bekommen, dass wir eine Abklärung machen, wo und nach einer Abklärung können sie in eine Untersuchung gehen, dass sie dann plötzlich selber an die Hand nehmen und dann ein Gremium einsetzen und sagen, jetzt machen wir selber mal eine Administrativabklärung. Und genau so ist es auch bei der Kommunikation gewesen. Bei der Kommunikation hat die Unileitung auch aufgrund von unseren Feststellungen hat sie gehandelt, hat eine Gruppe eingesetzt und ist ja auch bereit, sich durch externe da mehr zu coachen, beziehungsweise das auch noch durch andere Gremien gehen zu lassen. Es wird sich zeigen in Zukunft, ob Krisenmanagement und vor allem auch Informationen im Krisenmanagement, ob sich das verbessern tut oder nicht. Wir hoffen es schwer, aber ich glaube, die Unileitung hat ja auch schon bezeugt, dass sie unseren Kritikpunkt angenommen hat und mit uns einverstanden ist in diesem Punkt.
Was können Sie als Aufsichtskommission dazu beitragen, dass die Universität aus dem ganzen Strudel irgendwann wieder rauskommt?
Ja, ich glaube, aus dem Strudel rauskommen muss sie selber. Das ist wirklich ganz von der Natur her auch ihre eigenständige Aufgabe, weil sie hat alleinig die operative Verantwortung auch. Wir können im Nachhinein zur Transparenz beitreten. Wir können vielleicht auch für die Reputation in der Bevölkerung ein bisschen gutes Gewissen geben, dass es da noch andere Gremien gibt, eben auch demokratische Gremien, die hinschauen. Ganz am Schluss haben wir wenig Mittel. Wir haben neben dem, dass wir einen Bericht erstellen können, eben, um die Transparenz anzustellen, können wir auch Empfehlungen machen. Ich muss sagen, bis anhin unsere beaufsichtigten Institutionen nehmen grossmehrheitlich unsere Empfehlungen entgegen und tun die auch umsetzen. Und ganz am Schluss, wenn alles nichts nützen würde und wenn wir auch würden sehen, dass es allenfalls eben auch in der Weg und in den Gesetzen und Verordnungen eben vielleicht zu wenig Grundlagen hat, können wir natürlich über den Kantonsrat auch Gesetzesänderungen oder Aufträge an die Regierung, um Verordnungsänderungen einzuleiten, können wir natürlich auch die bewirken. Haben das auch zu einigen Themen schon bis jetzt erfolgreich gemacht.
Und wird das einer von Ihren grössten Fällen werden, die Sie werden bearbeiten als Kommissionspräsident?
Das weiss ich heute noch nicht. Also ich selber war ja sogar mal in einer parlamentarischen Untersuchung gewesen, PUC, BVK. Ich glaube, es wird in meiner Karriere nie mehr etwas Grösseres geben. Als das weiss ich nicht. Schauen Sie, wir haben verschiedenste Fälle. Es ist nicht der einzige. Ich habe es am Anfang gesagt. Es ist halt nicht jeder so prominent, der nach Hause kommt. Und dann haben wir ja noch ganz andere Aufgaben bei diesem Institut. Ich weiss es nicht. Das wird sich weisen. Überhaupt wird sich weisen, was die Kommission jetzt dann wird entscheiden, wie sie das einschätzen tut.
Und über das erfahren wir dann am Donnerstag mehr. Danke, Hans-Peter Portmann, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Der FDP-Kantonsrat ist Präsident der Aufsichtskommission für Bildung und Gesundheit und stellt morgen im Parlament eben den Jahresbericht der Universität Zürich vor. Das ganze Gespräch mit ihm gibt es dann gleich auch nochmal zum Nachhören auf unserer Internetseite srf.ch, News und weiter auf Regional. Das ist das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen auf dem Eis. Es ist 6:04. Die Wetterprognose für morgen, die hat Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend bleibt es stark bewölkt und es regnet verbreitet. Die Schneefallgrenze sinkt immer weiter ab. Stellenweise, so wie es aussieht, bis gegen etwa 500 Meter. Der Wind flaut am Abend dann langsam ab und auch der Niederschlag lädt im Verlauf der Nacht dann langsam, aber sicher nach. Morgen ist es mit hochnebelartiger Bewölkung das erste Mal oft grau. Im Oberland und Richtung Höheronen kann es am Morgen noch die letzten Flocken geben. Am Nachmittag lockert sich dann die Wolken vor allem im Unterland auf. Morgen am Morgen muss man an vielen Orten mit dem ersten Frost der Saison rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und +1 Grad. Am Nachmittag bleibt es dann mit 7 Grad zwischen Zürich und Schaffhausen eher frisch.
Es ist Sonntag, der 10. November. Zeit für einen Blick auf ein paar Themen von nächster Woche. Am Montag steht eben die Uni Zürich nochmal bei uns im Fokus. Die zuständige Regierungsrätin Regina Eppli wird im Kantonsrat zum ersten Mal Stellung nehmen zu der jüngsten Unruhe an der Hochschule. Im Kanton Schaffhausen hat es schon x Anläufe gegeben, um Motorfahrzeugsteuer zu erhöhen. Jetzt mit den tiefroten Zahlen im Rücken soll es klappen. Die Spezialkommission vom Kantonsrat will die Motorfahrzeugsteuer gerade 25% aufschrauben. Und ob es klappt, entscheidet das Parlament morgen. Soweit für heute. Verantwortlich und am Mikrofon Dorothea Simeon.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.